Ja, wir wollen heute Abend mit diesem Thema Gebet in der Bibel und über die Bedeutung des Gebets im Leben des Verkündigers. Wir haben hier 10 Unterthemen. Zuerst eine theologische, biblische Begründung des Gebets. Dann Römisch 2, biblische Vorbilder des Gebets und einzelne Gebete der Bibel. Römisch 3, die Notwendigkeit des Betens für Diener Gottes. Römisch 4, das richtige Beten. Hier erfahren wir über Matthäus 6 und anderen Stellen. Fünftens, Auswirkungen von Gebet, also über die Kraft und Macht des Gebetes und was es bewirkt. Römisch 6, Formen des Gebets. Römisch 7, Inhalte des Gebets. Römisch 8, der Gebetsdienst der Gemeinde. Der Dienst des Gebetes. Und hier bezogen auf die Gemeinde. Römisch 9, Gebet und Mission oder Gebet und Erweckung. Und Römisch 10, Anleitung anderer zum aktiven Gebet. Ja. Also man darf sich also nicht in allem genau an die Gliederung, auf die Gliederung verlassen. Das macht, ist auch ganz gut, dann muss man mehr aufpassen. Also richten Sie sich an das, was Sie hören. Und das, was geschrieben ist, ist eine Hilfe. Ich habe hier 2 Punkte zusammengenommen, sodass es dann 10 sind. Ich habe bei der Gliederung auch wenn Sie dann schauen werden, ich habe die Unterpunkte manchmal nicht richtig benannt. Das habe ich in der Revision meiner Gliederung dann auch richtig gemacht. Also das werden wir dann auch korrigieren während dem Vortrag oder Vorträgen. Aber beginnen wir mit dem ersten Punkt. Eine biblische und theologische Begründung des Gebets. Hier zuerst Grundsätzliches, also Groß A, Grundsätzliches. Was ist Beten? Jeder weiß eigentlich, was Beten ist, aber nicht jeder betet. Was ist Beten? Ich habe hier 3 Punkte Ihnen aufgeschrieben auf die Gliederung. Erstens, Beten ist das Reden zu einem Gott. Das ist grundsätzlich, ja. Man nennt Beten Reden zu einem Gott. Nun, wir wissen, dass es nur einen einzigen gibt. Und nur der wahre Gott erhört. Also, das Reden zu einem Gott nennt man Beten. Das Reden zu dem einzig wahren Gott ist das einzige Beten, das sich wirklich lohnt. Jeder darf es, jeder kann es. Gebet ist nicht Dialog. Das hört man manchmal, liest man manchmal. Ich habe selber gestaunt, als ich mich so vorbereitet habe, habe verschiedene Bücher auch ein bisschen reingeschaut. Da stand, dass Gebeten ein Dialog sei, ein Gespräch. Aber Beten ist in der Bibel nicht ein Gespräch. Oder jedenfalls nur ein einseitiges Gespräch. Das heißt, es ist eigentlich ein Monolog. Es ist das Sprechen des Menschen zu Gott. Es ist nicht das Hören auf Gott, das Beten. Es ist kein Zwiegespräch mit Gott, sondern es ist ein Gespräch oder in eine einzige Richtung, zu Gott hin. Gottes Reden zu uns ist nicht Gebet. Gottes Reden zu uns geschieht durch das Wort Gottes. Gott spricht auch durch die Schöpfung in einem gewissen Maße. Gott spricht auch in der Geschichte und durch die Geschichte, durch die große Geschichte und durch Ablauf von gewissen Ereignissen im eigenen Leben. Spricht Gott zu uns, aber das ist nicht Gebet. Ja. Man liest auch manchmal das stille Hören, das Hören in der Stille auf Gott, das sei Gebet. Das ist auch nicht Gebet. Das ist Hören. Beten ist Sprechen zu Gott. Stille ist wichtig und es ist auch wichtig, dass man auf Gott hört, aber dazu ist nicht unbedingt nur einfach Stille nötig. Das ist ein bisschen mystisch. Wir hören Gott nicht nur in der Stille. Wir hören, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und wir hören vielleicht auch auf unser Gewissen. Gott redet auch durch laute Dinge. Gott redet auch durch Katastrophen. Also das Reden zu einem Gott. Zweitens, Beten ist eines der größten Vorrechte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Eines der größten Vorrechte überhaupt, dass der Mensch mit dem lebendigen Gott sprechen kann. Es bringt die Abhängigkeit des Menschen zum Ausdruck. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir Menschen mit Gott in enge Verbindung treten können. Das ist uns vielleicht nicht immer so bewusst. Aber wenn wir uns zu Gott nahen, dann naht er sich zu uns. Steht in Jakobus 4, Vers 8. Also, wenn wir zu Gott sprechen, dann nahen wir uns ihm. Kommen wir in seine Gegenwart. Und dann naht er sich zu uns. Wie naht er sich? Er lässt uns etwas erfahren von sich. Er hört auf unser Sprechen und er antwortet auf unser Sprechen. Manchmal nicht gleich, manchmal sehr schnell. Aber es ist was Wunderbares, dass Gott sich uns zu erkennen gibt, dass wir Erfahrungen machen mit Gott, weil wir uns Gott nahen. Von daher ist es schon äußerst wichtig, dass der Mensch das tut. Also das eines der größten Vorrechte überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und der dritte Punkt, den ich hier notiert habe, ist, Beten ist eine der zwei wichtigsten Tätigkeiten des Menschen, des Christen. Wir wissen, welche zwei Tätigkeiten das sind. Gottes Wort anhören oder lesen, studieren und beten. Und die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und das Gebet ist das Wichtigste überhaupt, was ein Christ tun kann. Und gerade auf diesen beiden Gebieten haben wir so zu kämpfen. Im 1. Timotheus 1 ist die Rede von dem Wort Gottes. Wir hatten einmal Timotheus' Brief studiert. Und in 1. Timotheus 2 ist die Rede vom Gebet. Also auch bei dem Timotheusbrief weiß Paulus von diesen zwei wichtigen Tätigkeiten. Die Lehre des Wortes, die Beschäftigung mit dem Wort, steht im Kapitel 1 in Timotheus im Zentrum und das Gebet steht im Kapitel 2 von 1. Timotheus im Zentrum. Nichts ist so schwer durchzuhalten wie diese zwei Dinge. Von diesen zwei Dingen, wenn man jetzt noch Prioritäten setzen müsste oder wenn man jetzt noch fragen will, was ist das Wichtigere? Nun, in Apostelgeschichte 6, Vers 4 lesen wir Apostelgeschichte 6, Vers 4 lesen wir von den Aposteln, was sie als ihre wichtigste Aufgabe im Leben und im Dienst betrachtet haben. Apostelgeschichte 6, Vers 4 ist ja die Rede von der Einsetzung der Diakone. Und Petrus sagt dort, dass es nicht gut ist, dass sie ihre wichtigste Arbeit vernachlässigen. Da sagt er in Vers 2, in der Mitte, es ist nicht annehmbar, dass wir das Wort Gottes unterlassen, um an Tischen zu dienen. Petrus wusste, das Wort Gottes ist Aufgabe Nummer 1. Schaut also, Brüder, nach 7 Männern und so weiter, und dann sollen sie sich also umsehen um Diakone. Vers 4, wir werden aber beharrlich im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, dass man das liest und studiert und sich damit beschäftigt. Das Gebet ist das Zweitwichtigste und die Verkündigung des Wortes ist das Drittwichtigste. Also Wort, Gebet und Wort. So ist die Reihenfolge. Nach Vers 2 und nach Vers 4 zu schließen. Wir dürfen nicht das Wort Gottes vernachlässigen. Grundsätzlich die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und natürlich auch das Wort Gottes zu verkündigen. Aber in der Reihenfolge muss ich zuerst das Wort Gottes hören und mich damit befassen, es lernen, es aufnehmen. Dann muss ich beten als Zweitwichtigstes und dann muss ich das Wort Gottes verkündigen. Also das sind die entscheidenden Tätigkeiten des Dieners. Und Petrus wusste, er hat einen Auftrag bekommen zur Verkündigung und als Verkündiger muss er sich mit diesen Dingen beschäftigen. Deshalb haben sie also andere Leute eingesetzt, dass sie entlastet werden. Und das Ergebnis war dann in Vers 7, das Wort Gottes wuchs. Weil jetzt sich die Apostel wieder völlig auf das Wort Gottes konzentrieren konnten und auf das Gebet. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger vermehrte sich sehr. Also, beten gehört zu diesen zwei wichtigsten Tätigkeiten, nämlich Wort Gottes einerseits, Gebet andererseits. Wort Gottes hören, lesen, nachdenken. Auswendig lernen. Bitte.
Eine Frage. Ist Dienst des Wortes, heißt das Wort Gottes lesen oder ist das die Verkündigung?
Das ist die Verkündigung. Der Dienst, der Wortdienst ist hier ganz sicher die Verkündigung, denn darum geht es Ihnen, dass das Wort Gottes verkündigt werden soll. Das ist Ihre, das spricht er hier an. Gebet und Verkündigung des Wortes. Interessant, wenn man nur diese beiden nimmt, dann steht das Gebet zuerst. Wenn man die zwei aneinander stellen, Gebet und Verkündigung des Wortes, dann steht Gebet zuerst, weil er weiß, ohne Gebet kann ich das Wort Gottes nicht verkündigen, nicht wirksam verkündigen. Aber als Basis gehört natürlich, dass ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, es studiere. Also man sagt ja diese fünf, vielleicht kennen Sie das, das sagt man schon den Kindern, oder? Die fünf Finger, die Bibel umfassen, oder? Hören ist das eine, aber hören allein ist zu wenig. Das zweite ist lesen, da kann man die Bibel schon halten. Ja. Das dritte ist dann nachdenken. Und das vierte ist auswendig lernen. Und das fünfte ist erforschen. Erforschen, das heißt wirkliches Studium, in die Tiefe gehen. Das ist das eine, oder? Beschäftigung mit dem Wort. Gebet, was aber den Dienst jetzt den Dienst betrifft, muss ich jetzt beten und dann verkündigen. Beten und verkündigen. Also es gehört zu diesen wichtigsten Tätigkeiten des Christen. Der Ausspruch von Luther ist bekannt, oder? Der Schuster macht Schuhe, der Bäcker backt Brot. Und der Christ, der betet. In seiner praktischen Art hat er das so gesagt. Er hat schon recht. Er gehört jetzt noch dazu, er beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Würden wir noch dazu setzen. Oder? Aber es ist so. Beten, Halsby, Ole Halsby hat gesagt in seinem Buch, Buch vom Beten, hat er gesagt, Beten ist das Atmen der Seele. Das ist also hier das erste Grundsätzliche. Und als Groß B kommen wir jetzt zu den Grundlagen des Gebets. Was sind die Grundlagen des Gebets? Das heißt, aufgrund wovon ist das Beten möglich? Im Gebet handelt es sich um zwei Personen. Einerseits Gott, zu dem wir uns nahen, und andererseits der Mensch, der sich zu Gott naht. Weil Gott ist das Objekt, zu dem wir kommen beim Gebet und der Mensch ist das Subjekt. Dementsprechend ist der Grund des Gebetes ein zweifacher und er ist hier notiert auf unserer Gliederung. Der erste Grund des Gebetes, also der Grund des Gebetes in Bezug auf Gott ist Jesus Christus und der Grund des Gebetes in Bezug auf den Menschen ist die neue Geburt, die Wiedergeburt, der Geist Gottes, die Erneuerung. Schauen wir uns das ein bisschen an. Das sind hier grundlegende Dinge, aber man muss sie vorausschicken. Man muss hier eine Grundlage, die Grundlage, wir wollen bei der Grundlage beginnen. Also, Jesus Christus ist der Grund, der Boden, der Weg, die Verbindungsstraße zu Gott. Auf diesem Boden findet unser Verkehr mit Gott statt. Jesus Christus ist der Weg zum Vater, gilt auch hier für das Gebet. Niemand kommt zum Vater hin, als nur durch ihn. Johannes 14, Vers 6. Also wir kommen durch Jesus, wir erreichen Gott über den Mittler Jesus, den hat er hingestellt als Mittler. 1. Timotheus 2, Vers 5 ist auch davon die Rede. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Ein Mensch, Christus Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Wenn wir also zu Gott kommen wollen, dann müssen wir bei Jesus Christus gewesen sein. Der Mittler. Wir müssen zuerst zum Mittler kommen und uns retten lassen. Und als solche, die dann von diesem Mittler gerettet sind, kommen wir zu Gott, dem Vater. Und im Gebet stehen wir auf dem Boden der Erlösung durch Jesus Christus. Also vielleicht hier diese Unterpunkte. Klein a, wir haben Zutritt durch sein Blut. Epheser 2, Vers 17 und 18. Sagt die Schrift, wir haben Zutritt zu Gott durch sein Blut. Epheser 2, Vers 17, nachdem er gekommen war, kündete er die gute Botschaft. Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Weil durch ihn, wir beide, die Juden und die Heiden, weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt haben hin zum Vater. Also der Zutritt, wir haben durch ihn den Zutritt zu Gott und er geschah durch sein Blut. 1. Petrus 3, Vers 18, sehr wichtiger Vers. 1. Petrus 3, Vers 18. Jesus Christus hat gelitten, damit wir beten können. Steht dort mit anderen Worten. Jesus Christus hat gelitten, damit wir beten können. 1. Petrus 3, 18. Kann jemand das vorlesen? Danke. Hier haben wir es, damit er uns zu Gott hinführe. Deshalb hat er einmal, ein für alle Mal für uns gelitten, für unsere Sünden. Damit er uns zu Gott hinführe. Hier haben wir die Basis. Und eine dritte Stelle ist Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Hebräer 10, 19 bis 22. Da heißt es, da wir also Brüder Grund zur Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligste durch das Blut Jesu, auf einem neuen und lebenden Weg, den er uns einweihte, durch den Vorhang hindurch, das heißt sein Fleisch, durch sein Fleisch, Vers 21, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, die Herzen besprengt und so frei von einem bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier der Tod Jesu, hier heißt es Eingang in das Heiligste durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu spricht vom Tod Jesu. Das ist hier das Blut, das vergossen wurde, das steht für seinen ganzen Opfertod für uns, für seinen stellvertretenden Opfertod. Also der stellvertretende Opfertod Jesu ist die Grundlage, damit wir zu Gott treten dürfen. Und es ist gut, wenn man sich das bewusst macht, jedes Mal oder immer wieder bewusst macht. Jetzt können wir hinzutreten. Hinzutreten heißt nicht nur einmal, sondern auch weiterhin. Wir dürfen auch weiterhin kommen. Wenn wir einmal gekommen sind, sollen wir auch weiterhin kommen. Also der Opfertod Christi hat es möglich gemacht und wir kommen jetzt ständig, immer wieder. Klein b, wir sind immer noch beim Grund des Gebets in Bezug auf Gott, Jesus Christus. Klein b, die nötige Hilfe durch sein Hohepriesteramt. Also das Klein a war Zutritt durch sein Blut, das ist das eine, ja, das Opfer. Das Klein b ist die Hilfe durch sein Hohepriesteramt. Also das ist das zweite, auch das zweite wichtige Element, die zweite wichtige Grundlage. Jesus Christus als hoher Priester, das steht in Hebräer 4, Vers 15 und 16 zum Beispiel. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht wurde und auf gleiche Weise Sünde ausgenommen. Also Hebräer 4, 15. Er ist dieser, wir haben diesen hohen Priester, einen, der wirklich mitfühlen kann mit uns. Dass er hat dieselben Versuchungen erlebt wie wir. Vers 16, so lasset uns also mit Freimütigkeit hinzutreten. Weil wir also diesen hohen Priester haben, deshalb lasst uns hinzutreten. Also hier, das Fundament ist das hohe Priestertum Christi, hohe Priesteramt Christi. Hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Also wir treten hin zu einem Thron, da sitzt ein Herrscher drauf. Er ist ein Herr, ein Vorgesetzter. Und es ist ein Thron der Gnade. Der Herr, der dort auf dem Thron sitzt, ist auch ein Helfer. Ich trete zu einem hin, der mich liebt, der mir gerne hilft. Und wie treten wir hinzu? Mit Freimütigkeit. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten. Mit Mut. Wir dürfen mutig sein, in seine Gegenwart zu treten. Wir dürfen ständig Zugang haben. Mit welchem Ziel? Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Barmherzigkeit setzt voraus, dass wir eine Not haben. Wenn jemand in Not ist, und wenn jemand hilfsbedürftig ist, dann braucht er einen anderen, der barmherzig ist und ihm hilft. Genau das, also die Barmherzigkeit, wenn hier von Barmherzigkeit die Rede ist, setzt das voraus, dass wir eine Not haben. Und wir haben oft Not und brauchen einen mitfühlenden Helfer. Dann sollen wir hinzutreten und wir bekommen rechtzeitige Hilfe. Wir finden Gnade für rechtzeitige Hilfe, steht hier. Gottes Hilfe ist immer rechtzeitig. Sie ist nicht zu spät. Sie ist eine rechtzeitige Hilfe. Schon vor der Not ist er da, dass ich rufen kann und in der Not kann ich rufen und die Antwort kommt rechtzeitig. Und weil dieser hohe Priester da ist, deshalb haben wir einen Grund, eine Grundlage für das Gebet in Bezug auf Gott. Und C, immer noch, Grundlage in Bezug auf Gott, die Grundlage des Gebets, C, die Erhörung in seinem Namen. Das heißt, die Grundlage für unser Beten in Bezug auf Gott ist Jesus Christus. Sein Name, in seinem Namen können wir jetzt kommen und in seinem Namen bekommen wir Erhörung, das heißt, bekommen wir Antwort. Im Namen Jesu, Johannes 14, Vers 14, wenn ihr etwas bittet, in meinem Namen werde ich es tun. Die Gläubigen kommen zu Gott, beten im Namen Jesu und der Herr Jesus greift ein. Im Namen Jesu heißt, wir kommen zu Gott und bitten so, als ob er kommen würde. Im Namen heißt in seinem Auftrag, als ob er selber kommen würde. Wenn ich im Namen von jemandem zur Bank gehe oder mit seinem Kärtchen, ja, dann komme ich in seinem Namen. Und das wäre so, als ob diese Person kommen würde. Wir bitten in seinem Namen. Also die Erhörung ist in seinem Namen. Das ist die dritte Grundlage in Bezug auf Gott. Das sind grundlegende, einfache Dinge, aber es sind wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man auch das lehrt. Deshalb machen wir das durch hier. Zweitens, der Grund des Gebets in Bezug auf den Menschen, es muss mit dem Menschen etwas geschehen. Und das ist hier die Wiedergeburt, die Neugeburt. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott durch die Wiedergeburt. Ist die Grundlage, warum der Mensch beten kann. Er kann natürlich auch als Sünder kommen, aber dann nur eben, dann muss er zu diesem Jesus Christus kommen. Da muss die Grundlage jetzt geschaffen werden. Und sobald er gekommen ist, bekommt der Mensch den Heiligen Geist. Ich habe hier drei Punkte oder drei Schritte. Das eine heißt Glauben, A, klein A, Glauben, klein B, die Tür offen halten, und klein C, im Heiligen Geist beten. Das haben wir oft. Also der Grund des Gebets in Bezug auf den Menschen ist die Begegnung mit Gott in Jesus Christus, indem jetzt Jesus Christus mich neu macht. Dazu muss ich glauben, also der Mensch muss Jesus Christus anrufen und an ihn glauben. Römer 10 war das, Vers 9 und 10, oder? Wer mit dem Munde bekennt, Herr ist Jesus, das ist ein Ruf. Herr, nicht Herr ist Jesus. Wer mit dem Munde bekennt, Herr, Jesus. Ja, so steht es. Wer mit dem Munde bekennt, Herr, Jesus. Das heißt, der Mund bekennt, sagt zu Gott, Gott, ich anerkenne es, Herr ist Jesus. Oder er ruft selber. Du bist der Herr. Und dann kommt in Römer 10 kommt dann ein Zitat. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, das tut man mit dem Mund. Ja, das ist Römer 10, Vers 13, 12 und 13. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also es geht um ein Rufen und es geht um ein Glauben. Glauben muss man mit dem Herzen. Rufen muss man mit dem Mund. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das tut man mit dem Herzen. Also Glauben, das ist das eine. Sie kennen diese Stellen, Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber annahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also es muss eine echte Ganzhingabe an den Herrn stattgefunden haben, Glaube, Vertrauen, sich anvertrauen. Und das ist das eine. Der eine Grund, das eine, was man tut. Das andere ist die Tür offen halten. Offenbarung 3, Vers 20. Denn die Tür könnte man wieder schließen. Man muss aber die Tür offen halten. In Offenbarung 3, Vers 20 wird oft falsch verwendet, wird oft in der Evangelisation verwendet, aber der Kontext, der Zusammenhang in Offenbarung 3, Vers 20 ist nicht die Evangelisation, sondern ein schlimmer Zustand von Christen. Der Herr spricht zu Christen in Offenbarung 3, Vers 20. Er spricht nicht zu Nichtchristen. Er spricht zu seiner Gemeinde. Die ich liebe, die züchtige ich. Die er liebt, sind seine Kinder. Man spricht heute oft von der Laodicea-Gemeinde, das sei die abgefallene Kirche. Das stimmt nicht. Das steht überhaupt nicht im Text. Der Text zeigt ganz klar, dass es sich in Offenbarung 3, Vers 20 um eine Gemeinde handelt. Und Gemeinde sind Menschen, die der Herr liebt, weil sie seine Kinder sind und deshalb züchtigt er sie, weil sie seine Kinder sind. Offenbarung 3, Vers 20. Und da heißt es dann, siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt und klopfe an. Da wird er ganz persönlich. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Also Jesus Christus klopft an, zeigt, dass er will Gemeinschaft haben. Entschuldigung. Das haben. Tür gestellt. Einerseits vor die Tür der Gruppe, andererseits vor die Herzenstür des Einzelnen. Wenn jemand meine Stimme hören wird, also Jesus Christus, sein Anklopfen geschieht auch mit einer Stimme.
Er hat sich den Weg da gebahnt zu uns, er klopft an, seine Stimme ruft und er hat diese Initiative ergriffen und ich soll jetzt ihn aufnehmen. Wenn das an Christen gerichtet ist, dann bedeutet das, dass ein Christ ihn immer wieder hereinlassen muss, und zwar in der Praxis. Bitte nicht, ich spreche jetzt nicht von der Innewohnung Christi, es geht nicht um das Thema Innewohnung Christi, es geht um das Thema Praxis des Christenlebens. Und da wurde Jesus Christus so gut wie ausgeschlossen. Die handeln und sagen, wir haben genug, wir sind wunderbar, es ist alles in Ordnung, dann braucht man nicht mehr Jesus Christus. In der Praxis wurde er ausgeschlossen. Aber sie sind noch seine Kinder, denn sonst würde er sie nicht züchtigen, sagt er dort. Ich liebe, die züchtige ich. Es geht also ganz klar um wiedergeborene Menschen, wo der Herr Jesus irgendwie rausgestellt wurde und er möchte aber Gemeinschaft haben. Das heißt, der Christ ist aufgefordert, die Tür offen zu halten, aufzutun. Wenn jemand die Tür auftut, werde ich hineingehen und mit ihm Mahl halten. Und er mit mir. Nicht, ich werde ihn retten. Er ist schon gerettet, dieser. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Hier wird Gemeinschaft gepflegt. Es geht hier um Christen. Also die Tür, die muss ich offen halten. Und das tut man durch, indem man auf die Stimme reagiert und mit ihm spricht. Mit ihm vertraut, ihm einlädt. Herr, du sollst wieder den Platz bekommen, den du bekommen sollst, der dir gebührt. Bitte.
Das Anklopfen, ist das hier nur mit dem Reden gemeint oder auch eine andere Art von dem Reden, nicht das Sprechen, sondern andere Art?
Ist das Anklopfen, ist mit dem Anklopfen nur ein anderes Sprechen gemeint oder was? Ich denke, es ist ein Bild einfach. Das Bild ist klar genug, oder? Da steht jemand vor der Tür, klopft an und wenn jemand seine Stimme hört, also mit dem Anklopfen ruft er offensichtlich auf, bitte mach auf oder irgendwie so. Ich würde das jetzt nicht zu stark straffen, dieses Bild, und sagen, das seien jetzt zwei Reden. Nein, es ist einfach sein dringendes sich bemerkbar machen, dass er Gemeinschaft haben möchte mit uns, nehme ich an. Na, jedenfalls, die Tür ist offen zu halten. Er kam und er kommt immer wieder in der Praxis. Er kam zu uns und er will jetzt Gemeinschaft haben. Er kam in unser Leben, er wohnt in uns. Aber er, wie in der Praxis, klopft er an, möchte er nicht ausgeschlossen sein. Also, ganz praktisch gesprochen. Das Bild muss man so nehmen, wie es dort verwendet wird, nur dort und nicht jetzt mit dem anderen Bild verwenden von der Innenwohnung Christi. Denn Christus wohnt ja in uns. Von wovon Paulus spricht im Epheserbrief und Timotheusbrief. Klein c, im Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist ist ja gegeben als Gebetsgeist. Der Geist Gottes ist ein Gebetsgeist. Das sagen uns mehrere Stellen. Die eine Stelle ist im Sacharja. Ich werde ausgießen den Geist des Flehens und Betens um Gnade. Sacharja 12, Vers 10, wenn ich recht habe. Also ein Geist des Gebetes. Und die neutestamentlichen Stellen sind hier zu Galater 4, Vers 6. Gott sandte den Geist seines Sohnes aus in eure Herzen, der ruft aber Vater. Also der Geist des Sohnes, das ist der Geist des Sohnes Gottes, ruft in uns aber Vater. Der ist auch der Geist, der uns zu Söhnen gemacht hat. Und deshalb ruft der Geist in unseren Herzen wohnend, ruft er, aber Vater. Es ist der Geist Christi, der hier ruft. Auch in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. In Galater 4, Vers 6 ruft der Geist, aber Vater. In Römer 8, Vers 15 rufen wir, aber Vater. Wir nehmen die Stellen zusammen, dann haben wir das ganze Bild. Der Geist in uns ist ein betender Geist und er motiviert uns und bringt uns dahin, dass wir so rufen, wie dieser Geist ruft, aber Vater. Es ist interessant, wenn man diese beiden Stellen zusammennimmt. Hinzu kommt die Stelle Epheser 6, Vers 18. Dort sagt der Apostel, betet zu allen Zeiten im Geist. Was heißt das, im Geist? Der Geist ist die Atmosphäre, der Geist ist der Motivator, der uns motiviert. Der Geist ist es, der uns das Verlangen weckt, dass wir beten, zu Gott sprechen. Und ihn Vater rufen. Im Geist, vom Geist gedrängt, vom Geist auferlegt als Last, vom Geist motiviert. Die Anliegen des Geistes beten. Seine Anliegen sind es. Auch Judas 1, Vers 20, dasselbe. Judas 1, Vers 20, ihr aber Geliebte, indem ihr euch selbst aufbaut mittels eures heiligsten Glaubens und im Heiligen Geist betet, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Also man bewahrt sich in der Liebe Gottes, indem man im Heiligen Geist betet. Der Geist ist also der Geist des Gebets, der uns drängt und ermutigt und lehrt zu beten. Das ist sehr ermutigend. Wir werden das noch sehen, wenn wir das Gebetsleben Jesu Christi betrachten, wie Jesus Christus gebetet hat. Und wenn wir dann immer daran denken, derselbe Geist Christi, der Jesus Christus getrieben hat und motiviert hat und ins Gebet geführt hat, ist der Geist, der in uns wohnt. Der in uns ruft, Abba, Vater. Da kommen wir noch darauf zurück. Also das ist jetzt der Grund des Gebets in Bezug auf den Menschen. Der Geist Gottes, also wir halten die Tür offen und wir beten im Heiligen Geist. Wir haben eine neue Geburt und jetzt die kam durch den Glauben und wir glauben weiterhin und das schafft eine Begegnung mit Gott von unserer Seite her. Und wir halten die Tür offen und wir beten im Geist. Das Beten im Geist hat nichts zu tun mit dem Zungenreden. Manche meinen, vor allem in Pfingstkreisen und charismatischen Kreisen hört man das immer wieder, das Beten im Geist sei das Zungenreden. In der Bibel wird das Zungenreden nicht in diesem Sinn, jedenfalls ganz sicher nicht in Epheser 6 und in Judas 20, als ein Beten im Geist betitelt. Einmal sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, ich will beten im Geist und ich will beten mit meinem Denksinn. Das sagt aber eigentlich, ich will beten mit dem Geist. Das sagt er auch nicht im Geist. Ja, dort ist es ein bloßer Dativ, ich will beten mit dem Geist. Hier ist es aber im Geist. Das ist also schon ein Unterschied. Das nur nebenbei. Also die Neugeburt macht uns zu Kindern Gottes und Gott ist unser Vater. Die Kinder lieben ihn, Kinder wollen beständig zu ihm rufen. Der Geist des Sohnes ist in den Kindern, sodass sie rufen, aber Vater. Und Gott als Vater möchte sie auch erhalten, seine Kinder. Er möchte sie bewahren, er möchte sie in die Gemeinschaft hineinführen. Darum ist es so wichtig, dass die Neugeborenen beten. Und die Wiedergeborenen beten, die von oben Geborenen. Beten zu aller Zeit mit allem Gebet für alle Heiligen, in allem, unablässig und für alle Menschen. Ich wiederhole, zu aller Zeit, Epheser 6, 18, mit allem Gebet, immer noch Epheser 6, 18, für alle Heiligen, immer noch Epheser 6, 18, in allem, Philipper 4, Vers 6, unablässig, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, für alle Menschen, 1. Timotheus 2, Vers 1, und man kann wahrscheinlich noch weitere alle finden, ein bisschen. Also, man sieht hier, wie das Gebet, welchen großen Stellenwert das Gebet in der Lehre der Apostel, in der Lehre des Herrn Jesus einnimmt. Das führt uns jetzt noch zu dem dritten Punkt, immer noch Grund des Gebets, Grundlage des Gebets. Als drittes habe ich mir notiert hier, Eine weitere Grundlage des Gebets ist das Wort Gottes. Nicht, das Gebet ist nicht Wort Gottes, sondern weil Gott gesprochen hat, deshalb sprechen wir zu ihm. Er hat die Initiative ergriffen. Gott sprach. Mit dem beginnt die Bibel. Gott sprach. Und weil Gott sprach, deshalb kann die Krone der Schöpfung jetzt zu ihm sprechen. Und wir dürfen antworten auf sein Sprechen. Da geht es nicht um mystische Erfahrungen, sondern es geht um den, das ist das Natürlichste im Geschöpf eines Gottes, der spricht zu seinem, der Gott sprach und dann hat er was geschaffen. Und am sechsten Tag sprach er zu dem Menschen. Hat den Menschen angesprochen. Gott sprach. Also das dritte hier, das Wort Gottes. Georg Steinberger in dem Buch Kleine Lichter auf dem Weg der Nachfolge möchte ich hier zitieren. Beten kann nur, wer Gottes Wort in sich aufnimmt. Wer das nicht tut, hat bald keine Bestimmtheit mehr in seinem Gebet und auch keine Worte mehr zum Beten. Gottes Wort und Gebet gehören zusammen, wie das Einatmen und das Ausatmen unserer Brust. Jedes Gebet muss aus dem Wort geboren sein und in den Linien des Wortes sich bewegen. Also die Grundlage des Betens, ja, ist das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Gott, du hast gesagt. Von diesem Fels muss vor allem ein Beter gedeckt sein oder ja, geschützt sein, gedeckt, wenn ihm die giftigen Pfeile des Feindes nicht treffen sollen. Soweit Georg Steinberger. Das ist ein Schweizer. Er hat ein Werk dort in der Nähe, wo ich wohne, ganz in der Nähe, hat er ein Werk begonnen vor etwa 100 Jahren. Oder knapp 100 Jahren. Viertens, eine vierte Grundlage des Gebets. Geht's noch? Ich bin ziemlich intensiv heute Abend. Geht's? Okay. Viertens, eine vierte Grundlage des Gebets ist die Beschaffenheit des Menschen. Das ist ganz, ich gehe hier noch weiter zurück. Wie ist der Mensch überhaupt geschaffen? Ja, also als Grundlage des Gebets ist die Beschaffenheit des Menschen, weil Gott ihn ja als ein Abhängigkeitswesen geschaffen hat. Gott hat den Menschen so geschaffen. Er hätte ihn auch anders schaffen können, aber er hat es nicht wollen. Er wollte ein Abhängigkeitswesen und nicht nur ein Abhängigkeitswesen, auch ein Gesellschaftswesen schaffen. Weil Gott ja auch ein Gesellschaftswesen ist. Gott ist kein Einzelgänger. Er ist ein Gesellschaftswesen. Er ist drei. Und zwar ewig ist er drei. Er ist einer und er ist drei gleichzeitig. So muss ich sagen, um ganz genau zu sein. Gott ist von Ewigkeit her einer und drei gleichzeitig. Und von daher ist er ein Gesellschaftswesen und er hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen und der Mensch ist daher auch ein Gesellschaftswesen. Im Ebenbilde Gottes. Und jetzt ein abhängiges Gesellschaftswesen, das heißt ein Wesen, das von Gott abhängig ist. Die Gesellschaft kann eingeteilt werden in Einheiten, oder? Das Ehepaar, die Familie, die Sippe, das Volk, oder der Stamm, muss man sagen, dann das Volk. Und der Mensch ist ein Gesellschaftswesen und gleichzeitig ist er auch ein Individuum, genau wie Gott auch so ist. Gott ist ein Gesellschaftswesen und gleichzeitig ist er ein Individuum. Und zu dieser Ebenbildlichkeit des Menschen, zu dieser von Gott geschaffenen Ebenbildlichkeit gehört auch das Sprechen, die Sprachverwandtschaft. Gott hat den Menschen sprachverwandt geschaffen, als er ihn schuf. Hat ihm dieselbe, die haben dieselbe Sprache gesprochen, Gott und Adam. Sprachen dieselbe Sprache. Und also hier ist eine Sprachverwandtschaft, ein Gesellschaftswesen, das jetzt zu Gott sprechen soll, zurücksprechen. Gott spricht ihn an und der Mensch soll zu Gott zurücksprechen. Und es ist wichtig, wenn man so auf die Grundlagen kommt, damit man sich bewusst wird, wer sind wir Menschen? Wir sind geschaffen zum Beten. Also der Mensch ist fähig, Sprache zu verstehen, und er ist fähig, dann sich selber zu äußern und zu sprechen. Und in erster Linie spricht er mit Gott. Gott hat es so eingeführt und so gedacht, dass der Mensch zuerst einmal zu Gott spricht. Das erste Wesen, mit dem Adam gesprochen hat, war Gott. Adam sprach mit Gott, Gott sprach mit Adam. Also das ist eine, die Beschaffenheit des Menschen als abhängiges Gesellschaftswesen und die Beschaffenheit des Menschen, klein b, als Stellvertreter Gottes, Stellvertreter und Mitarbeiter. Ja, gerne. Eben. Dass der Mensch mit Gott sprechen sollte oder geschaffen ist, um mit Gott zu sprechen. Wenn Gott schuf ja ein Gegenüber. Gott hat den Menschen so gemacht. Ach, Gott hat auch die Tiere geschaffen, so dass sie zu Gott schauen. Alle Augen sind gerichtet auf dich. Oder? Und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er auf Gott schaut und dass er von Gott das erwartet. Die Tiere aber können nicht sprechen, der Mensch aber kann sprechen. Das heißt, die Augen des Menschen schauen nicht nur auf Gott wie die Tiere, sondern die Augen des Menschen schauen auf Gott, um jetzt auch mit ihm sich zu äußern. Die Tiere können das nicht. Also wir müssten hier, ich habe jetzt keine Bibelstellen im Kopf, aber ich denke, wenn wir ein bisschen nachdenken, wir finden schon Stellen, die uns zeigen, dass der Mensch designiert ist, oder wie sagt man, geschaffen ist, dass er zu dem Schöpfer spricht, zurückspricht. Erst nachher hat Gott dem Menschen eine Gehilfin geschaffen, die Eva, aber zuerst hat er ihn so geschaffen, dass er einfach auf Gott ausgerichtet war. Und weil der Mensch ein Gesellschaftswesen ist, das auch andere, weitere Gesellschaft haben sollte, hat Gott geschaut, ja gut, schauen wir bei den Tieren, und da wurde keine Gehilfin gefunden. Und dann hat er die Eva geschaffen, alles am sechsten Tag. Dann haben beide zu Gott eigentlich geschaut. Jedenfalls Gott, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und nachher durch die Sünde ist das alles anders geworden. Durch die Sünde ist der Mensch dann auf sich selbst konzentriert gewesen und wurde alles anders. Aber Gott hat den Menschen geschaffen, um zu sprechen mit ihm. Hat jemand da noch einen Bibelvers, der uns da noch weiterhelfen könnte? Zu dir hin, wo heißt der, wo steht es da? Zu dir hin. Ich weiß nicht, auf dich hin sind wir geschaffen. Erste Chroniker, bitte? Nein, es gibt auch im Chronikbuch eine Bibelstelle, wenn die jemand aufschlagen könnte. Das Gebet Davids. Oder heißt es dort nicht so? Vielleicht. Ja, eins dieser späteren Kapitel jedenfalls in Chronik. Vielleicht heben wir uns die Frage noch auf. Dann können wir besser gezielter antworten. Aber bitte erinnern Sie mich an diese Frage, dass wir ein paar Bibelstellen haben dazu. Der Mensch ist jetzt das Zweite. Der Mensch ist Stellvertreter und Mitarbeiter Gottes. Stellvertreter, das geht hervor aus 1. Mose 1, Vers 25 bis 28. Der Mensch soll herrschen. Er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Also er sollte Gott darstellen auf dieser Welt. Denn der Herrscher ist eigentlich Gott. Aber jetzt wird dem Menschen gesagt, er soll herrschen. Und deshalb macht Gott ein Bild von sich selber. Denn der Mensch ist ja ein Bild von Gott. Also Gott machte ein Bild von sich selber und stellte den Menschen auf die Erde, damit er dort das tut, was Gott sonst täte. Also er sollte ein Stellvertreter Gottes auf Erden sein. Und er sollte dann auch mit Gott zusammenarbeiten. Nur so funktioniert wahres Menschsein. Wir sind Gottes Mitarbeiter. 1. Korinther 3, Vers 9, sagt Paulus. Und er möchte natürlich, dass die Korinther auch alle Gottes Mitarbeiter werden. Sie nicht Babys bleiben im Glauben. Der Mensch sollte mit Gott zusammenarbeiten. Der wiederhergestellte Mensch in Christus ist gedacht als Mitarbeiter Gottes. Und das ist nur möglich in Abhängigkeit von Gott. Abhängigkeit ist der einzige Weg, wie der Mensch Stellvertreter und wie der Mensch Gott vertreten kann und mitarbeiten kann. Und das drückt sich eben aus in Sprechen, aber auch in Hören. Sprechen ist Gebet. Und im Vertrauen natürlich. Also ohne Gebet kann der Mensch nicht Gott wirklich so dienen, wie er ihm dienen sollte. Es geht nicht. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann bekommt uns, macht das Ganze Sinn, warum wir beten müssen. Warum das so wichtig ist. Einige Beispiele habe ich hier notiert. Das Beispiel aus der Königsverordnung, 5. Mose 17, Vers 14 bis 20. Hier haben wir den Stellvertreter Gottes, der König. Der König als Stellvertreter Gottes, er sollte herrschen mit Gott und durch Gott. 5. Mose 17, Vers 14. Vielleicht möchte jemand vorlesen. 5. Mose 17, Vers 14 bis 20. Dankeschön. Der König ist also angehalten, statt Geld und Frauen und sich auf Pferde und Kriegsmacht zu stützen, sollte er völlig auf das Gesetz des Herrn, auf das Wort Gottes, auf die Weisung, heißt es eigentlich im Hebräischen, auf die Weisung Gottes sich stützen und mit der sollte er sich beschäftigen, darin lesen. Das ist die Basis. Nur so, also er muss auf Gott hören. Nur so kann er Mitarbeiter und Stellvertreter werden. Und was das Beten betrifft, Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28, gehört auch zu den ganz grundlegenden Verordnungen Gottes über den Menschen. Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28, da heißt es, auch machte er aus einem Blut jedes Volk der Menschen, dass sie über die ganze Fläche der Erde hin wohnen. Dabei hatte er Zeiten und Abgrenzungen ihres Wohnens angeordnet, die zuvor festgesetzt worden waren, damit sie den Herrn suchten, ob sie denn wohl nach ihm tasteten und ihn fänden. Und er ist sogar da, nicht fern von einem jeden von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir und so weiter, denn wir sind auch seines Geschlechts. Also hier, es geht mir hier um das Suchen, dass sie den Herrn suchen. Den Herrn suchen ist ein Ausdruck, der im Alten Testament für das Gebet verwendet wird. Den Herrn suchen. Hiskia zum Beispiel suchte den Herrn. Und Gott hat den Menschen verteilt auf dem Erdboden, ohne Handy und Internet, sodass er sehr abhängig war und sich seiner Hilfsbedürftigkeit bewusst war. Und das Ganze hat Gott gemacht, damit der Mensch Gott sucht. Wo Gott ist, das heißt, damit er sich an Gott wendet und sich aufmacht, den Schöpfer zu begegnen, ihn sucht, ihn aufsucht und zu ihm spricht. Also Der Mensch ist als Abhängigkeitswesen auch auf der Erde so verteilt worden, damit er Gott sucht, damit er sich seiner Hilfsbedürftigkeit bewusst wird. Abhängigkeit. Ein Bruder, ich denke es war Ole Halsby, hat geschrieben in dem Buch vom Beten: Hilflosigkeit und Ratlosigkeit ist die beste Voraussetzung fürs Gebet. Sehr gut ausgedrückt, das stimmt ja auch. Die Schwachheit treibt ins Gebet. Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Oft kommt man in Situationen, wo man hilflos sich fühlt und ratlos dasteht. Und was tut man? Man betet. Zu einem barmherzigen Gott. Das wollte Gott, das wusste Gott, dass der Mensch schwach ist und hilflos. Deshalb hat er ihn so geschaffen. Und deshalb ist er, er weiß, dass nur der Mensch nur so funktionieren kann. Gott ist nicht hilflos und Gott ist nicht ratlos. Aber der Mensch als Geschöpf Gottes ist so. Und der Mensch bestimmt jetzt, wie eng seine Verbindung mit Gott sein wird. Oswald Sanders hat ein Buch geschrieben darüber. Der Mensch bestimmt, wie eng seine Verbindung mit Gott sein wird. Darüber möchte ich später dann noch was sagen. Jetzt ist einmal nur so weit, dass wir also das haben, die Beschaffenheit des Menschen als abhängiges Gesellschaftswesen und als Stellvertreter und Mitarbeiter Gottes, die macht es nötig und die zeigt, dass der Mensch so geschaffen wurde, dass er betet, dass er beten muss. Hinzu kommt hier, ich habe noch weitere Beispiele angeführt, die Frucht. Es kann nur so Frucht entstehen. Das hat Gott so festgesetzt. Frucht kann nur entstehen, wenn die Jünger zu ihm beten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Ohne mich heißt hier, wird hier erklärt in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer an mir bleibt und bei wem ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Also an mir bleiben und ich in ihm. Denn ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 7, wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt. Und ihr werdet zu meinen Jüngern werden. Also das wird sichtbar werden, dass ihr meine Jünger seid. Es wird dann sehr sichtbar werden. Es wird sich Frucht einstellen. Also Gebet muss auch schon daher schon Priorität haben, weil sonst nichts Fruchtbares entstehen kann. Der Mensch ist also auch in dieser Hinsicht abhängig, dass keine Frucht entsteht, nämlich Frucht, die vor Gott Wert hat für die Ewigkeit. Denn jeder Mensch möchte ja etwas aus seinem Leben machen, das bleibt. Jeder Mensch hat diesen Wunsch, dass sein Leben fruchtbar ist für die Ewigkeit. Jeder Mensch möchte sich verewigen, auch die Ungläubigen. Das ist in den Menschen hineingelegt. Und nur so geht das. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Dann kommt Frucht. Das Vorbild Jesu Christi zeigt es auch, dass nur so vollkommenes Menschsein möglich ist. Darüber werden wir ja später dann noch morgen uns Zeit nehmen. Christi Vorbild, es gibt ganz viele Stellen, die zeigen, dass der Herr Jesus als Mensch uns vorgelebt hat, wie ein Mensch lebt. Was ist absolut vollkommenes Menschsein? Das hat Jesus Christus vorgelebt, als er hier auf der Erde war. Und da, sein Vorbild zeigt es, dass es nicht ohne Gebet geht. Das werden wir dann noch sehen morgen. Und die positiven Auswirkungen zeigen es auch. Also ich bin immer noch bei dieser Grundlage, die Beschaffenheit des Menschen. Der Mensch ist ein abhängiges Gesellschaftswesen. Der Mensch ist Stellvertreter und Mitarbeiter. Und der Mensch ist bestimmt, dass irgendwas Positives aus seinem Leben kommt. Gott hat es so gedacht, dass aus dem Leben des Menschen etwas Positives bewirkt wird. Zur Ehre Gottes. Die Ehre Gottes sollte durch den Menschen gemehrt werden. Deshalb schuf er den Menschen. Johannes 14, Vers 13. dann betet der Mensch und was ist die Folge? Gott wird geehrt. Johannes 14, Vers 13. Was ihr bittet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde. Und auch Johannes 15, Vers 8. Vers 7, ihr werdet beten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt. Und 1. Petrus 4, Vers 11. 1. Petrus 4, Vers, ja, es geht schon bei Vers 7 los. Seid nüchtern für die Gebete, habt dabei eine Liebe, eine innige Liebe. Vers 9, seid gastfrei. Vers 10, jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, dient einander. Vers 11, wenn jemand redet, dann als Wort Gottes. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Auch da, das Ziel ist immer, damit Gott verherrlicht wird. Es beginnt mit Beten, 1. Petrus 4, Vers 7, und geht bis Vers 11. Es zielt auf die Herrlichkeit Jesu Christi, auf die Verherrlichung Gottes. Also der Mensch ist bestimmt dazu, dass Gott verherrlicht werden soll. Das ist eine positive Auswirkung aus seinem Leben. Und der Mensch ist bestimmt für Freude. Und auch dazu braucht es Gebet. Johannes 15, Vers 11. Johannes 15, Vers 11. Dieses habe ich zu euch geredet. All die Verse vorher, die er über Fruchttragen gesprochen hat. Johannes 15, Vers 11. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude voll werde. Und Johannes 16, Vers 24 noch deutlicher. Johannes 16, 24. Bis jetzt habt ihr nichts erbeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude eine völlige sei. Gott hat es bestimmt, dass der Mensch ein Abhängigkeitswesen ist, das mit ihm zusammenarbeitet und dass es positive Auswirkungen aus seinem Leben gibt und die sind zur Ehre Gottes und zur Freude des Menschen. Das haben die Calvinisten schon in früher Zeit erkannt und haben da einen schönen Satz geprägt. Weiß denn jemand auswendig aus dem Katechismus, reformierten Katechismus? Gott zu ehren und sich seiner zu erfreuen, ja, das ist das Ziel. Absolut biblisch und richtig. Ja, Veränderung in seinem Bild habe ich noch aufgeschrieben. Veränderung in seinem Bild auch noch. Das ist die positive Wirkung des Menschen, der in der Abhängigkeit mit Gott lebt. Gott hat den Menschen so designiert, so hat er ihn geschaffen, dass er verändert wird in Gottes Bild, wo die Bildlichkeit Gottes ja durch die Sünde so stark entstellt wurde. Ja. Ja. Was ist der Sinn oder Bestimmung des Menschen? Und dann heißt es, das ist wirklich Gott zu verherrlichen und sich seiner auf ewig zu erfreuen. Das kann man nachlesen bei dem kalvinistischen, Westminster-Bekenntnis. Westminster-Bekenntnis. Also Veränderung in Gottes Bild, 2. Korinther 3, 18, wir alle schauen mit entschleiertem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn her, dem Geist. 2. Korinther 3, Vers 18, Veränderung in sein Bild. Das Anschauen hier, wobei zu dem Anschauen gehört auch Sprechen, so wie Mose in die Gegenwart Gottes ging und sein Bild, sein Angesicht glänzte, sein Angesicht wurde verändert. Aber was hat er in der Gegenwart Gottes getan? Er hat gesprochen mit Gott. Das ist ja dort der Zusammenhang in 2. Korinther 3. Und das auch noch zu den positiven Auswirkungen gehört auch noch die Überwindung des Feindes. Das ist der einzige Weg, wie der Feind überwunden werden kann, ist das Gebet. Da kommen wir später ohnehin noch darauf zurück, aber ich wollte das nur zeigen, dass der Mensch so bestimmt wurde als Wesen der Abhängigkeit, als Gesellschaftswesen, als stellvertretender Mitarbeiter, Stellvertreter Gottes auf Erden und Mitarbeiter Gottes, der bestimmt ist, dass etwas hervorkommt aus seinem Leben, etwas Positives. Jeder Mensch trägt dieses gewaltige Potenzial in sich und Gott könnte so etwas Schönes machen aus jedem Menschen und so viel Schönes hervorbringen aus dem Menschen. Die Überwindung des Feindes, das ist Epheser 6, Vers 10 bis 18. Dort heißt es, die Waffenrüstung anziehen und dabei sollt ihr beten. Vers 18. Epheser 6, Vers 18. Und als zweite Stelle dazu, Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden, den Drachen, den Satan. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Also Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und sie liebten nicht ihr Leben. Das zeigt die Abhängigkeit. Nicht sie selber, sondern durch ihr abhängiges Leben von Gott. Und Daniel 10, Verse 2 und 3 und 11 bis 13 und 20. Entschuldigung, dass es so kompliziert ist. Daniel 10, 2, 3, 11 bis 13 und 20. Ich lese die Verse vor. Da sieht man auch diesen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und Gott hat den Menschen geschaffen, dass er dort durch Gebet sich mitbeteiligt in dem Kampf. Daniel 10, Vers 2. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, drei volle Wochen. Köstliches Brot aß ich nicht und Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und mit Salbe salbte ich mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Und er sagte zu mir, Daniel, du Mann des Wohlgefallens, merke auf die Worte, die ich zu dir rede, Vers 11, Vers 12. Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Also was hat er gemacht, die drei Wochen? Worte sind erhört worden, da muss er gebetet haben. Es ist nur jetzt erst wissen wir, dass er gebetet hat, sonst könnte man sagen, er war einfach traurig. Aber jetzt hier wissen wir es, er hat gebetet. Deine Worte sind erhört worden. Also er hatte gebetet und infolge deiner Worte bin ich gekommen. Also es waren die Worte des Daniel, das Beten des Daniel. Vers 13, aber der Fürst des Königreichs Persiens stand mir entgegen 21 Tage und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich gewann den Vorrang dort neben den Königen von Persien. Vers 20, und jetzt werde ich zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu kämpfen und wenn ich ausziehe, siehe, da wird der Fürst von Griechenland kommen. Hier ist die Ablöse des Persischen Reiches vom Griechischen Reich. Es geht hier um riesige politische Bewegungen, aber ein Teil dieses eine Mitarbeit in der ganzen Sache war das Gebet des Daniel. Denn der war traurig über die Situation der zurückgekehrten Juden. Und der Bau des Hauses Gottes ging nicht voran. Das Reich Gottes lag am Boden. Und man meinte, jetzt geht es wieder los und jetzt wird alles wieder gut. Und es wurde nichts richtig gut. Und dann waren die Feinde da, die Samariter. Die haben sich widersetzt und haben die nicht bauen lassen. Und es ging einfach nichts weiter. Daniel hat gebetet. Und dann merken wir, es gibt da einen Kampf in der himmlischen Welt und siehe da, jetzt fließt der Segen. Der König von Persien gibt Befehl und er bezahlt dann sogar noch die Arbeit, dass die Arbeit weitergemacht wird. Im Buch Esra lesen wir das dann. Ein gewisser Darius, glaube ich, war das dann. Kyros war ja der Erste oder der Eine, aber dann stockte die Arbeit, dann ging es nicht weiter für etwa 15 Jahre, denke ich. 536 haben sie begonnen zu bauen und dann hörte das auf, das Bauen. 520 haben sie weitergemacht. Sacharja und Haggai haben da geweissagt zu der Zeit. Und dann ging es weiter. Und dann begann es weiter. Und dann gab es eine gute Zeit für die Juden. Das Königreich konnte sich wieder ausbreiten. Also das Gebet hier, ich wollte nur zeigen, es geht um eine positive Auswirkung des Lebens hier, des Daniels. Daniels Leben hat ja positive Auswirkungen auf das Reich Gottes. Also man sieht, der Mensch ist geschaffen, und das ist die Grundlage des Betens überhaupt, dass der Mensch geschaffen ist als Abhängigkeitswesen, das mit Gott zusammenarbeiten soll, und anders wird es nicht funktionieren. Es geht nur auf diesem Weg. Ich denke, wir könnten hier die Pause machen.